Okay.
Ihr checkt nicht, was gerade passiert ist.
Schönen guten Tag.
Okay, ich muss euch von einem Buch erzählen.
Ja, das mit dem Arbeiten.
Ey, habt ihr schon den neuen Song gehört?
Kunst und Leben, du weißt.
Mein Kater hat jetzt ein eigenes Sofa.
Und dann sind alle Gläser kaputt gegangen. Ein riesiger Scherbenhaufen.
Bitte versuchen Sie, es spricht nur noch von mir.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, liebe Eileen.
Guten Tag, liebe Meral. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier scheint die Sonne.
Es ist wunderschön, auch hier am anderen Ende von Düsseldorf. Ja, es ist wieder eine besondere Folge. Wir haben sie groß angekündigt in der letzten Woche. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das charmant einleiten kann. Die Sache ist die, erstmal, wir grüßen Lisa wieder aus der Ferne.
Hallo Lisa.
Sie entschuldigt sich ein weiteres Mal dafür. Ist aber etwas ganz Besonderes heute der Fall. Und ich würde sagen, wir leiten jetzt sofort das Coolste und das Normalste der Woche ein, weil wir müssen sofort über das Coolste der Woche sprechen.
Her damit.
Ich kann das und ihr könnt das auch.
Also, los geht's mit dem Coolsten der Woche. Wir haben einen Gast, unseren ersten Gast. Woo! Hallo, Caleb.
Hallo, schön hier zu sein.
Hi.
Na, was geht? Wie geht es dir?
Gut, gut. Es ist schön hier im wiederum anderen Ende der Wohnung, in der du sitzt.
Das ist eigentlich so absurd.
Ja, das ist jetzt eine ganz, ganz merkwürdige, irgendwie auch schizophrene Situation, muss man sagen. Hier so eine Konstruktion, die wir aufgebaut haben. Aber egal, mit den technischen Details behelligen wir hier niemanden. Wir haben es geschafft. Du sitzt am einen Ende der Wohnung, ich sitze am anderen Ende der Wohnung. Eileen sitzt am anderen Ende von Düsseldorf.
Yes. Genau.
Wir sind zusammengekommen. Und ja, wir freuen uns, dass du als erster Gast jetzt bei uns im Podcast bist. Wie ist es für dich, erster Gast zu sein bei uns im Podcast?
Ich fühle mich sehr geehrt. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auf eine fantastische Folge.
Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist so schön. Caleb, warst du eigentlich schon mal in anderen Podcasts unterwegs?
Ah, das wurde ich jetzt gerade eben schon vor 10 Minuten gefragt. Ich habe so ein bisschen überlegt. Also es war jetzt im Laufe des zweiten Romans, war viel so Radio-Stuff. Also ich bin nicht ganz unvertraut damit, mit Druck auf mir von einem Mikrofon zu reden. Aber,
schön, dass du das so sanft einführst.
Podcast müsste ich jetzt noch mal länger überlegen. Wenn es ein bisschen her, tatsächlich. Und vor allem nicht so einen freundlichen Plauder-Podcast. Meistens ist es dann immer eher so, was ist los? Äußere dich zu diesem weltbewegenden Thema schnell und präzise und möglichst genau. Und deswegen
warte mal ab. Deswegen bist du hier heute, genau. Nee, also das vielleicht nochmal auch zum Erklären für alle, die vielleicht ja das allererste Mal heute einschalten bei uns bei diesem Podcast. Caleb ist nicht nur die Person, mit der ich in einer Wohnung wohne, nicht nur mein Partner und deswegen hier, sondern wir haben ihn natürlich auch eingeladen, weil er Autor ist und gerade seinen zweiten Roman veröffentlicht hat, Die Ausweichschule. Haben wir auch schon mal hier kurz angesprochen. Mehrmals, würde ich fast sagen.
Das stimmt.
In den letzten Wochen, weil es sehr präsent war, die letzten Wochen. Auch für mich in meinem Leben irgendwie.
Mhm.
Als Person, die das alles ungefiltert quasi mitbekommt, was da passiert. Wie waren denn die letzten Wochen so für dich? Kannst du ja mal ganz kurz vielleicht erzählen.
Ja, ich meine, du weißt es, du hast es schon angeschnitten. Wir haben die ja auch so ein bisschen zusammen durchlebt. Es war sehr aufregend, es war irgendwie viel Trubel, auch so ein sehr anderer Trubel als ich oder ich sag auch mal einfach wir das so ein bisschen gewohnt sind, weil ich glaube, es hatte ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja so ein bisschen aus dem Spoken Word komme oder aus der Bühnenliteratur und
so
deswegen,
wie wir alle.
So wie wir alle, genau. Wir alle. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit zwischen wir und ich switchen. Ich sage einfach immer wir. Ich nehme einfach nur
ja,
das Plurale.
Ja, wir haben schon eine Laufbahn Majestatis. Hier, wir drei.
Immer alle gemeint, genau. Wir, genau, wie wir ja alle, wir kommen ja alle aus der Bühnenliteratur. Und ich glaube, das ist mir so ein bisschen klar geworden, dass ich deswegen dieses auf der Bühne stehen und auch so ein bisschen wie so angeglotzt werden, gar nicht so als Arbeit wahrgenommen habe oder gar nicht als so anstrengend wahrgenommen hat, wie das vielleicht bei anderen auch zum Beispiel Mitnominierten von mir der Fall war. Und dass ich dann erst danach eigentlich gemerkt habe, wie viel viel Druck da eigentlich auf mir lag, weil ich währenddessen überhaupt nicht realisieren konnte, dass es eigentlich auch irgendwie ja Arbeit gerade ist und auch Kraft kostet, so wie so ausgestellt zu werden auf eine Art. Und das war, glaube ich, die Nummer eins Realisation, dass ich so gemerkt habe, ah ja, das ist ja jetzt alles schon ein Teil der Arbeit gewesen und war auch alles ganz schön anstrengend, also dieses sich in die Öffentlichkeit bewegen und so, ja.
Hattest du auch das Gefühl, also ich habe, also anders gesagt, ich hatte das Gefühl, denn du warst dann ja auch im Internet präsenter, ne? Man hat Zeitungsartikel gesehen, man hat Beiträge von dir über dich gesehen. War das für dich auch komisch, im Internet dann mehr präsent zu sein als sonst?
Ja, und es hat sich ja auch vor allem so ein bisschen verschoben. Also ich war ja vorher eigentlich hauptsächlich mit so Slam und Spoken Word Sachen präsent. Und mich hat das total interessiert oder ich war total gespannt, wie das so aufeinander trifft irgendwie, ne? Also das kennt ihr ja vielleicht auch, dass man irgendwie dann was anderes macht, irgendwie bei dir, Aileen, die Musik oder bei Mera die Kuration oder so. Und auf einmal ist irgendwie so beides da und man fragt sich dann so, wenn jemand einfach völlig unbedarft an die Person Kalle Bertmann rantritt, was findet der so oder wie verändert sich das Bild irgendwie? Und das war, glaube ich, jetzt schon dadurch, dass ich jetzt mehr Roman geschrieben habe, und jetzt zuletzt zwei Romane rausgebracht habe, hat sowas so ein bisschen geschiftet. Und ich frage mich, ich beobachte diesen Prozess ein bisschen und frage mich, in welche Richtung und wie sich so das Bild verändert und so. Das ist schon interessant. Und man kann es natürlich immer nicht kontrollieren. Klar. Weil irgendwie dann auf einmal irgendwas auftaucht. Und auch wie der Algorithmus, was der so nach vorne spürt, weiß gar nicht, ob das bei Google auch Algorithmus heißt, aber was der so nach vorne spürt, was auf einmal stellt, irgendwie ganz oben steht und so, kommt einem manchmal total willkürlich vor. Irgendwie.
Ja, das verstehe ich voll. Man fragt sich schon, so gerade wenn man halt so künstlerisch schaffend ist oder in den Künsten schaffend ist, sag ich jetzt mal, dann entwickelt man sich auch einfach weiter. Und das ist ja gerade das Schöne daran, dass die eigene künstlerische Praxis, was einen interessiert, auf welcher Seite man auch irgendwie steht, also vor der Kamera, hinter der Kamera, am Stift, am Mikro, halt, das verschiebt sich halt immer mal wieder, weil man sich halt ein bisschen neu ausprobiert. Und manchmal ist das dann schon so, ich will nicht sagen eine Last, das ist wirklich viel zu groß, aber halt so ein bisschen belastend, keine Ahnung, wenn man halt so merkt, so okay, ich bin eigentlich schon, habe mich schon von was geistig total verabschiedet und bin irgendwie schon ein paar Schritte weitergelaufen und bin eigentlich im Prozess, mich woanders hinzuentwickeln künstlerisch, aber man merkt so, wenn man dann so online schaut, dann dass das halt natürlich überhaupt noch gar nicht wahrgenommen wird halt, oder wenn man dann auch mit Menschen redet, in Austausch geht, die vor Ort einem noch wo völlig anders. Ich konnte das zum Beispiel, fand ich ganz gut mitverfolgen bei deinem ersten Buch. Also bei Wir sind Pioniere. Das war ja wirklich ein Prozess für uns, um mal wieder in der Wir-Form zu sprechen. Also ich meine, wir haben ja alle drei auch schon einige Projekte zusammen gemacht. Mhm. Einige größere Projekte, wo wir auch irgendwie bei manchen Sachen auch gehofft haben, dass da vielleicht noch mehr entsteht. Und dann war das manchmal nicht so. Manchmal hat sich was anderes daraus ergeben, ganz unterschiedlich. Ja, und bei Wir sind Pioniere hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, jetzt kriegt man das so komplett mit halt, dass da so ein Shift passiert, der so sehr in der Öffentlichkeit jetzt irgendwie dann auch wahrgenommen wird. Aber trotzdem wurdest du in voll vielen Interviews dann immer gefragt, wie ist es denn als Spoken-Word-Künstler in der Literaturwelt? Und verständlich auch irgendwie, weil dieses Buch ja auch viel davon mitgetragen hat irgendwie noch. Also da ist ja noch viel rübergeschwappt in den Text quasi aus der Spoken-Word-Praxis. Das ist ja nicht verschwunden, aber nichtsdestotrotz halt, ja, es ist irgendwie interessant, dass ja zum Beispiel andere Leute, die schreiben und vorher einen anderen Beruf gemacht haben oder sich anders irgendwie ausgelebt haben, sehr oft gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Also das ist dann bei einer künstlerischen Praxis viel stärker. Oder seht ihr das total anders?
Weil sie das nicht wollen. Also ich glaube, ganz viele Leute, die vorher Spoken Word gemacht haben und jetzt in Comedy oder Lyrik oder Prosa oder sonst wo sind, die haben das ja ganz rigoros gelöscht auch. Also ja, und auch geschaut, dass das in ihren Wikipedia-Artikeln nicht drin ist, dass alle YouTube-Videos weg sind und so, weil Slam eben schon irgendwie einen gewissen Ruf hat oder irgendwie so ein bisschen als so jugendlich oder banal oder cringe wahrgenommen wird oder so. Und ich fand das immer total albern und ich finde, es gibt auch total viele Beispiele von Leuten, die das total super machen. Elias Hirschel zum Beispiel, österreichischer Slammer, der inzwischen aber auch ein sehr erfolgreicher Romanautor ist im gesamten deutschsprachigen Raum. Und der hatte auch so eine total entspannte Herangehensweise, dass er sagt, wieso? Also ich kann hinter meinem Slam-Text noch stehen, ich kann hinter dem stehen, was ich literarisch mache. Also warum sollte ich da so einen harten Cut eigentlich machen?
Ja, vor allem kommt es ja auch wirklich sehr, sehr darauf an, was man denn eigentlich gemacht hat als Spoken-Word-Künstlerin oder Slam-Poetin. Weil die Texte unterscheiden sich ja nun mal auch wirklich extrem. Und es gab Zeiten, wie das halt immer so ist, auch in so Szenen irgendwie. Es gab Zeiten, da waren Menschen sehr präsent. Ja, die haben alle, das waren sehr, 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 sehr talentierte Leute, die dann irgendwie Absprung genommen haben, auch in andere Branchen und irgendwie gemerkt haben, okay, hier ist für mich vielleicht jetzt nicht mehr so viel zu holen. Ich probiere mich jetzt auf einem anderen Feld weiter aus. Und dann gab es auch Zeiten, in denen waren sehr viele aktiv, die das halt so ein bisschen mehr self-made DIY-mäßig gemacht haben und auch gar nicht unbedingt jetzt den Anspruch daran hatten, ich will da eine riesen Solo-Karriere drauf aufbauen oder ich muss mich, das ist mein künstlerisches Ausdrucksmittel, mit dem ich eine Karriere irgendwie erschaffen möchte, die mich dann trägt über viele Jahre, sondern halt das so ein bisschen als Hobby eher gesehen haben. Und das existiert halt nebeneinander, wie das halt so oft ist. Malerei ist auch ein ein Feld oder Musik oder so, bei dem es eine riesen Range gibt. Voll. Man sagt ja dann trotzdem nicht, Musik finde ich scheiße, gefällt mir nicht. Ich habe mal einen gehört, der hat mir nicht gefallen. Deswegen, mit Musik kann ich nichts anfangen. Das Wobei, tatsächlich kenne ich jemanden oder kennen wir, glaube ich, jemanden, der tatsächlich mal gesagt hat, Musik höre ich nicht.
Wirklich?
Habt ihr das schon mal? Ja, ich will jetzt nicht den Namen droppen, aber du kennst ihn auf jeden Fall auch.
What the fuck? Ja. Das finde ich ja interessant, weil ich bin so, ich kann irgendwie verstehen, wenn Menschen sagen so, boah, ich lese nicht oder so, weil sie dann irgendwie sagen, nee, das ist irgendwie nochmal so ein Akt, da das ist nochmal irgendwie anders, Information, Aufnahme und irgendwie geht man da nochmal anders ran. Aber Musik, das läuft doch einfach. Das hört man doch ein. Also es ist irgendwie, das ist interessant.
Ich habe auch neulich so eine Poll bei YouTube oder so gesehen, welches dieser vier Genres würdest du am ehesten aus deinem Leben löschen? Irgendwie, ich glaube, Musik, Serien, Filme und Literatur irgendwie.
Oh, was für eine stressige Umfrage.
Wirklich.
War Musik wirklich auch bei 0,5% oder also extrem wenig, weil ich das auch glaube, dass es so die universellste ist, dass man wirklich, also man trifft Leute, die sagen, ich schaue nie Serien oder irgendwie Film ist ein Medium, das interessiert mich überhaupt nicht oder so. Literatur sowieso interessiert extrem viele Leute nicht. aber Musik ist was, glaube ich, wo ich mich immer wundere, wenn Leute so sagen, nö, habe ich überhaupt keinen Bezug dazu. Keine Ahnung.
Ja, vor allem war ja, also weird thing to say. Komplett, vor allem war ja auch Musik so oft auch nebenbei einfach läuft oder einfach nur als Unterstützung für etwas gilt, ne? Also selbst wenn du die Musik nicht magst, so klar würde ich mir privat wahrscheinlich keine Lounge-Musik anhören, aber wenn du da sitzt in der Lounge und keine Ahnung was trinkst und dann läuft halt Kecker Jazz, keine Ahnung, dann ist weißt du so, hörst du das ja, enjoyst du es ja trotzdem irgendwie.
Ja, ich glaube schon, dass so natürlich das bewusste Musik hören so damit gemeint war, als die Person das so gesagt hat, aber ja, auch das anyway, es ist einfach eine ganz merkwürdige Sache zu sagen.
Ich habe noch einen Fun Fact. Das ist mir fällt mir gerade ein. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einem Typen, der ist der Vorsitzende von einem Verein, der dagegen kämpft, dass Musik im öffentlichen Raum gespielt wird. Und weil er quasi sagt, dass Musik was ist, was bewusst, also er ist gar kein Musikhasser, sondern er sagt im Gegenteil, Musik sollte bewusst erlebt werden. Und er hat dann in diesem Interview gesagt, es war auch very German-ness intensified mäßig, dass er immer, jedes Mal, wenn er in einem Restaurant ist oder in einem öffentlichen Raum oder keine Ahnung, dass er immer dann zum Verantwortlichen geht und sagt, machen Sie bitte die Musik aus.
Oh mein Gott. Ist diese Person Rentner? Ehrenamtlich aktiv?
Ich fürchte ja, ehrenamtlicher Rentner.
Das hört sich nämlich nach a Rentner thing to say an, muss man wirklich sagen, halt so, oder? Weil ich sag mal so, ich habe jetzt auch gerade zur Zeit mit vielen Lesungsformaten ja zu tun und da kriegt man manchmal Mails. zu diesen Veranstaltungen, da kann man sich wirklich nur wundern und man weiß dann eigentlich schon, das müssen Leute sein, die haben sehr viel Zeit, dass die überhaupt sich beschweren über verschiedene Dinge, die ja absurd sind halt. Also da gibt es ganz merkwürdige Sachen. Sei es wir haben doch früher immer bei den Lesungen auch noch Getränke und Verpflegung umsonst bekommen. Was ist passiert? Die Literaturwelt geht vor die Hunde.
Wo sind unsere Erdnüsse?
Wo sind unsere Erdnüsse?
Bis hin zu die Sprache, die hier auf der Lesung gesprochen wird, finde ich nicht gut eigentlich. Da sollte eine andere Sprache gesprochen werden.
Sprache im Sinne von, es sollte zum Beispiel Spanisch sein? Oder?
Tatsächlich, also jetzt in dem Fall ging es dann einmal um eine Lesung mit einem französischen Autor und das Gespräch sollte jetzt auf Englisch stattfinden. Und dann gab's eine Beschwerdemail von einer Dame, die gesagt hat, sie findet das nicht gut. So ein Gespräch sollte natürlich auf Französisch geführt werden. Ja. Wo ich mir halt so denke, sorry, aber das ist so vermessen halt auch, wie wenig Leute sprechen Französisch. Wie viele Leute schließt man aus?
Natürlich. Bildungsbürger-Grind halt, der absolute Bildungsbürger-Grind. Das heißt, halt so die Leute, die davon ausgehen, dass jeder Mensch Französisch spricht.
Ja, genau. Und halt, also, beziehungsweise es wurde ja eine deutsche Übersetzung via Headset angeboten und wurde gesagt, dann muss das Gespräch aber auch in Originalsprache geführt werden. Aber es ist halt, also das ist ja alles Quatsch irgendwie. Also man kann gar nicht anfangen zu sagen, wie sehr das alles Quatsch ist. Und naja, aber gut, wir sind wieder, wie du sagen würdest, Aydin, abgeschwommen.
Was habe ich letztens gesagt? Abgeschwemmt? Irgendwas.
Schweps.
Ja. Ich möchte dazu ganz kurz nur als Wink zur letzten Woche, das ist jetzt ein Outcall. Jonathan Löffelbein hat mir gesagt, er kann mir erklären, und ich habe gesagt, ja bitte, warum es trinken und nicht trunken heißt und blinken und nicht geblunken. Und ich habe immer noch keine Antwort bekommen. Hilfe, kann mir das bitte jemand erklären? Kaleb, so bitte was? Kaleb, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich nicht verstehe, warum man sagt, also er hat geblinkt. Sondern warum heißt es nicht, er hat geblunken?
Ah.
Weißt du? Mhm. Genau, darüber habe ich mich letzte Woche aufgeregt. Und daher auch das, das kam daher, weil ich nicht wusste, was man sagt. Ob man sagt, abschweift, abgeschwiffen, abgeschwofen. Das ist wieder eine Sprache, die darüber würde man sich jetzt beschweren als Literaturmensch, der E-Mails verfasst.
Genießerin in den Jahren.
Genau.
Der Dativ ist im Genitiv sein Tod, ne?
Ja. Genau so.
Das ist alles, was ich dazu sage.
Hast du?
Ich
wollte Kaleb fragen, hast du manchmal weirde Mails bekommen, vielleicht auch zu, also sei jetzt zum ersten oder zum zweiten Roman, dass Menschen anfangen, also mal abgesehen natürlich vielleicht auch positive Mails, aber hast du irgendwie absurde Mails bekommen?
Ja, also bei meinem ersten Roman war es ja so, dass der hatte ja so diese, ich fand sie nicht so ungewöhnlich, aber also halt, es gab keine Groß- und Kleinschreibung und keine Kommasetzung. Mhm. Und das hat vor allem Boomer in Amazon-Kommentaren extrem aufgeregt. Also ich sage mal, ich habe mir da ein paar Erzfeinde geschaffen, die ich glaube, es könnte sein, dass manche Leute sich quasi mit anderem Namen nochmal ein Amazon-Konto gemacht haben, um nochmal einen zweiten Null-Sterne-Kommentar geben zu können. Ja, und das war aber irgendwie eine normale literarische Auseinandersetzung, sage ich mal. Und jetzt beim zweiten Buch, ja genau, ich kann ja vielleicht mal in zwei Sätzen kurz sagen, worum es geht. Also ich hatte es ja schon mal angesprochen, aber es geht in der Ausweichschule um jemanden, einen Autor, der sich quasi mit einem Ereignis in seiner Kindheit beschäftigt. Nämlich hat er den Amoklauf in Erfurt im Jahr 2002 am Gutenberg-Gymnasium erlebt und stellt sich jetzt die Frage, wie er literarisch darauf zugehen kann und sich dazu verhalten kann. Also es ist eigentlich ein Metaroman, ein Roman übers Schreiben und die Frage, wie man auf Gewalt künstlerisch zugehen kann. Und ich glaube, dass da ganz viele Leute so über die Thematik dran gekommen sind. So, das kann ich einerseits total verstehen. Andererseits war es vielleicht manchmal ein bisschen zu heftig. Also bis zu dem Punkt, dass manche Leute so ein bisschen wie so Trauma-Dumping betrieben haben. Oh, wow. Also einfach so gesagt haben, hier, ich kenne hier jemanden, der hat das und das erlebt und so. Und das aber eigentlich so ein bisschen wie so in den Raum gestellt haben, wo ich mir so dachte, okay, also es berührt mich natürlich auf eine Art, weil ich auch betroffen bin, aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit jetzt anfangen soll oder was von mir erwartet wird oder so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Tücke bei so Büchern, die so, ich sag mal, Themenbücher sind, also Bücher, die dann auch sowas wie eine gesellschaftliche Debatte vielleicht nochmal auslösen oder so oder in die Richtung gehen, dass du immer irgendwie auf eine Art auch als Experte wahrgenommen wirst. Genau, und dich dann so Sachen gefragt werden, wie verhindert man eigentlich einen Amoklauf oder so oder was ich natürlich irgendwie nicht weiß, weil ich kein Polizist bin und kein Soziologe und kein Amokforscher und so. Mhm. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine natürliche Sache, die so ein bisschen passiert, wenn man eben literarischen Thema ins Zentrum stellt.
Ja. Mhm. Ja, es gibt ja auch einige, kann man ja schon sagen, warum das vielleicht auch noch vermehrt passiert, einige Parallelen zu deinem Leben. Und ich finde aber immer, die Ausweichschule für mich, also Eileen, du hast es ja auch gelesen, genau, war für mich ja wie so eine Matrix von deinem Leben, auf eine Art und Weise, ne? Wie so ein Universum, was so leicht verschoben daneben passiert. Weil, also ich habe natürlich auch irgendwie die Ausweichschule schon gelesen in PDF-Versionen, wo ja das noch nicht ganz fertig war oder dann noch Sachen verändert worden sind und so. Und habe es dann in der fertigen PDF-Version gelesen und dann, als es rausgekommen ist, habe ich es doch mal gehört, auch als Hörbuch. Und als ich das gelesen habe vorher, fand ich nämlich voll interessant, auch so, wie sich das verschoben hat in der Wahrnehmung nach außen quasi. Mhm. Ich habe den Hauptcharakter, den Protagonisten in die Ausweichschule gar nicht so mit dir verbunden. Also der kam mir ganz anders vor, als du bist, so im echten Leben. Und dadurch war das für mich auch irgendwie dann schon so ein bisschen absurd, dass Leute halt so oft so eine Parallele gezogen haben. Oder was heißt Parallele, dass sie halt so oft gesagt haben, so du, also dass du und den Autor in dem Buch halt irgendwie gleichgesetzt haben. Obwohl mir das gar nicht so vorkam. Also ich fand, der hatte total viele Attribute, die ja einfach anders sind als wie du bist halt. Und Gleiches, ehrlicherweise, eben zu den Parallelen. Es gibt ja nun mal eine Freundin, die dieser Autor hat. In dem Buch. Und diese Freundin heißt Hatice. Und es trägt sich nun mal zu, dass auch deine Freundin einen türkischen Namen hat. Und irgendwie habe auch ich natürlich was mit den bildenden Künsten zu tun, wie diese Hatice in diesem Buch. Und so kam es, dass es doch relativ viele Leute gab, die auch da viele Parallelen gezogen haben. Und ja, sowohl dir manchmal geschrieben haben, so, ah, wenn du so tatsächlich eine Hatice in deinem Leben hast, so, dann beglückwünsche ich dich dazu.
Jeder sollte eine Hatice in seinem Leben haben.
Das ist extrem funny. Und das Witzige war, dass ich beim Lesen ehrlicherweise erstmal diese Rolle der Hatice gar nicht so groß empfunden habe. Das war dann irgendwie anders, als ich es nochmal im Hörbuch gehört habe. Da habe ich erst gemerkt, wie viel Raum, also Raum im Sinne von, ja, wie viel von der Geschichte sie trägt irgendwie halt auch auf den Schultern oder unterstützt halt auch diese Geschichte und diesen Autor in dem Buch. Ich habe die auch wieder nicht so sehr mit mir ehrlicherweise in Verbindung gesetzt halt. Also für mich war der Text echt so ein bisschen entfernt halt von unserem Leben. Und es war umso absurder für mich auch, dass viele Leute dann das so nah an uns rangezogen haben.
Ja, also an manchen Stellen hat es mich ein bisschen genervt, wenn ich so das Gefühl hatte, die Leute sind einfach überhaupt nicht bereit, einen Unterschied zwischen Autor und Protagonist zu machen. Mhm. Es gab so Rezensionen, wo Leute dann in der ersten Zeile geschrieben haben, ja, da steht zwar Roman drauf, aber eigentlich ist es ja gar kein Roman. Also was ich wirklich einfach nur eine Frechheit finde, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Also weil, wenn ich da Roman draufschreibe, dann wird es schon einen Grund haben irgendwie. Und andererseits finde ich das manchmal, fand ich das aber total produktiv, diese Verwirrung. Also weil die Autor total nahe liegt. Vielleicht ist es noch nicht so ganz richtig klar geworden oder ich sage es jetzt auch nochmal, auch ich habe den Amoklauf in Erfurt erlebt als Fünftklässler. Deswegen liegt das natürlich nahe, mich da irgendwie zu parallelisieren. Und ich finde es auch irgendwie interessant, wenn irgendwie bei Lesungen jemand sich meldet und dann so ins Stottern gerät und sagt irgendwie der Protagonist, der Autor, also der so. Und dann so eine Unklarheit entsteht. Das finde ich irgendwie total cool. Aber ich glaube, Meral, du warst auch an manchen Stellen ein bisschen genervt, wenn auch irgendwie Leute so angekommen sind und so gesagt haben, ah, da ist ja Hatice, so, da ist sie.
Oh nee, so, ne? Wirklich? Ist es? Oh Gott, ah, okay.
Ja, oder halt zum Beispiel auch solche Sachen wie, wir waren in irgendwelchen Lesungssettings von dir jetzt und du hast mich vorgestellt, hast gesagt, ja, hier meine Partnerin Meral, und dann sagt die andere Person, ah ja, von dir habe ich ja schon viel gelesen und gehört, wo ich mir dann so dachte, ich glaube nicht, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Also, I don't know, hast du mein 2 Bücher gelesen? Hast du dich mit dem beschäftigt, was ich tatsächlich mache? Hast du dich mit meiner künstlerischen Auseinandersetzung beschäftigt? Ich denke nicht. Ich denke, du hast das Buch gelesen und hast darauf geschlossen, wer ich bin. Aber andererseits, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass diese Figur dann sehr positiv konnotiert auch oft wahrgenommen wurde. Und dann war ich einfach schon so ein bisschen so, thanks guys.
Also, you can call me HTJ if you want. Ja,
genau.
Like,
immer wenn das dann so sehr positiv war, war ich so, well, okay.
Ich muss sagen, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, habe ich, also ich kann das total nachvollziehen mit dieser Matrix, die du beschrieben hast, ne? Weil ich habe natürlich direkt, weil ich mir dann direkt die Charaktere in meinem Kopf vorstelle, natürlich euch beide vorgestellt, ne? Weil das war das, was ich am ehesten greifen kann, weil ich aber euch auch kenne. Klar. Das hat aber sich ganz schnell verändert. Also, weil für mich dann schon klar war, dass es einen Unterschied gibt zwischen Autor und Protagonist. Also, war aber halt trotzdem so am Anfang so, Kaleb und Mira. Also in meinem
Roman lesen über meine Freunde Kaleb und Mira.
Nee, so jetzt so ganz
stumpf gesagt. Ist ja auch ein bisschen albern, den Zusammenhang irgendwie nicht zu machen, weil irgendwie
nein, natürlich.
Sozusagen sehr, sehr da und so. Aber ich finde es dann eigentlich interessant, was Meral, du auch immer gesagt hast, also dass viele Freunde von uns gesagt haben, ah ja, die Hatice, die ist so ganz ähnlich wie Meral. Und du, Meral, hast eigentlich so gesagt, das findest du eigentlich gar nicht. Du findest die eigentlich, die ist dir nicht so richtig ähnlich. Oder es fehlen Charaktereigenschaften. Die ist zum Beispiel nicht so goofy wie du.
Ja, das Ding war halt so, zum Beispiel eine Freundin von uns, die hat das, finde ich, ganz gut so beschrieben. Sie war halt so, naja, du bist ja auch so eine eher Person, die so grounding ist auf eine Art und Weise. So, ich bin nicht so eine exaltierte Person unbedingt. Und dann hat sie aber gesagt, aber eine Sache, die fehlt, ist der Schabernack. Die ist ernster als ich vielleicht auf eine Art und nicht so albern. Ich bin ein bisschen mehr albern, würde ich schon sagen. Mhm. Aber ist ja auch egal. Es geht ja nicht um mich in diesem Buch.
Ja, aber es ist halt trotzdem schon interessant, ne? Welche Parallelen gezogen werden, welche nicht.
Ja, es ist irgendwie witzig, sich halt über dieses Thema dann Autofiktion so auszutauschen, halt, wenn man da so nah dran ist auf einmal.
Ja.
Aber ja, also wie ist es denn für dich, dein Resümee jetzt gerade? Es war ja jetzt wirklich viel los und du hast, das darf man ja vielleicht auch nochmal sagen, gerade letzte Woche, apropos das Coolste der Woche, den Förderpreis der Stadt Düsseldorf in der Sparte Literatur bekommen. Cherry on top.
Yes. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Bist du auf Cloud 9?
Ja, absolut. Also gerade haben sich echt mit der Shortlist vom Deutschen Buchpreis und dem Förderpreis so ein paar Dinge gestapelt, die wirklich unglaublich sind. Und wo ich aber auch merke, das ist, glaube ich, in der Literatur anders als jetzt bei Sparten, wo man, ja, wie soll man das sagen, nicht so von Werk zu Werk arbeitet. Also beim Slam war es irgendwie, habe ich das Gefühl, eher ein bisschen sowieso verteilter, also dass man eher so einzelne aufregende Momente in einzelnen Auftritten hat, manche sind vielleicht wichtiger als andere so, ne? Aber in der Literatur ist es halt wirklich so, du hast dieses Buch draus und dann ist im besten Falle, er explodiert alles 2 Monate und dann geht's aber auch wieder in ruhigere Phasen über und dann musst du auch wieder an den Schreibtisch zurückkehren und so dieser Gegensatz von dann wieder ruhig am Schreibtisch setzen und aber auch dann vorher diese Aufmerksamkeit zu erfahren, war total bemerkenswert für mich. Und was auch ganz toll war natürlich so die KollegInnen kennenzulernen. Das gilt jetzt sowohl für den Förderpreis, das war irgendwie eine total tolle Veranstaltung, wo man auch so ein bisschen die Kunstschaffenden anderer Sparten kennengelernt hat, aus der Musik, aus der darstellenden Kunst, aus der bildenden Kunst. Und für den Buchpreis gilt es natürlich genauso. Also gerade mit den AutorInnen der Longlist hatte ich jetzt viel zu tun und das war auch irgendwie eine ganz tolle, kollegiale Sache.
Voll schön.
Ja, total. Ich meine, vielleicht an dieser Stelle können wir ja direkt mal in eine andere Kategorie überführen, jetzt wo du schon von deinen tollen KollegInnen gesprochen hast, weil du hast ja noch was mitgebracht. Und dafür läuten wir jetzt die Kulturecke ein. Also, Caleb hat sich bereit geklärt, uns Tipps natürlich zu geben. Mhm. Ich tippe mal, wir bleiben in der Welt der Literatur.
So ist es. Das ist die einzige Sparte, die ich konsumiere. Musik, Serien, Filme. Ich habe noch nie einen Film gesehen. Immer nur das Buch gelesen. Titanic, Fast and the Furious, immer nur das Buch gelesen. Ja, ich habe zwei Bücher dabei. Ein altes, das schon über 100 Jahre alt ist und ein sehr, sehr neues. Ich weiß nicht, mit welchem, vielleicht fange ich mit dem alten an, oder?
Ja, ich finde es auch interessant, dass du jetzt die beiden ausgewählt hast, weil, das kann man ja vielleicht schon sagen, du bist ja ein Connoisseur der alten Bücher. Du liebst ja wirklich in die Jahre gekommene Literatur.
Ja, also es stimmt schon, dass ich lange nicht so viel zeitgenössische Literatur gelesen habe, sondern eher, also es klingt jetzt so, als ob ich irgendwie nur die Bibel gelesen hätte oder so. Ich bin hauptsächlich so zu Hause in so den USA 60er, 70er, 80er. So, das ist so meine Epoche, wo ich wirklich sagen würde, ich kenne mich am besten aus oder ich habe so am meisten irgendwie gelesen. Und das war aber natürlich auch, wie das so ist, natürlich auch so eine Phase in meinen 20ern vor allem und so. Und gerade jetzt durch die Bewegung in die Belletristik, wo ich auch selbst jetzt viele tolle KollegInnen kennengelernt habe, habe ich einfach viel mehr also Gegenwartsliteratur gelesen und hat sich auch ein bisschen verändert im letzten Jahr.
Und wen hast du uns mitgebracht?
Ja gut, jetzt fange ich doch mit dem Neueren an, weil es gerade so gut passt. Meine Longlist-Kollegin Lena Schette, die genau jetzt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises mit einem wirklich ein ganz tollen Buch, ist auch ihr Debütroman. Sie hat auch schon den W.G. Sebald Literaturpreis dafür gekriegt. Das Buch heißt Das Schwarz an den Händen meines Vaters und ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, in dem es im weitesten Sinne um Alkoholismus geht, auch darum, wie so diese Krankheit auch generational weitergegeben wird. Das spielt in einem ganz kleinen Ort auf dem Land, wo es auch so eine ganz enge soziale Masche gibt. Also man ist so sehr aufeinander verwiesen und alle wissen eigentlich, was die anderen Menschen so machen. Und dann wird so in so ganz kurzen Kapiteln, das Buch ist auch sehr kurz, eigentlich fast eher so wie so kleinen kurzen Schlaglichtern, so kleinen Situationen, eben das Leben von einer Frau erzählt, die sowohl selbst ein Thema mit Alkohol hat, als auch so ja in eine Familie eingebettet ist oder auch in ein soziales Umfeld, das immer wieder mit Alkohol ringt. Es geht auch viel so um die Frage von Gewalt, sowohl körperlicher wie auch psychischer. Es geht viel um so Männlichkeit und die Frage, wie Männlichkeit und Alkohol zusammenhängt. Und was ich aber vor allem ganz toll finde an dem Buch ist, ja, ich glaube, viele Bücher, die so ein Thema haben, die so über so ein spezifisches Thema kommen, die münden oft so ein bisschen in sowas, ja, ich sag mal Dokumentarisches. Also, dass man so sagt, so hier geht's um, keine Ahnung, die Modeindustrie oder so. Und dann wird dieses Thema so einmal sowieso durchgespielt in allen Facetten und dann hat man es auch irgendwie, hat man es hinter sich so. Und dann oft sind aber solche Bücher, solche Themenbücher, vergessen, so ein bisschen literarisch zu sein. Oder dann habe ich so den Eindruck, es ist nicht so eine wirklich eine literarische, künstliche Herangehensweise, sondern das Thema steht eher im Vordergrund und der Versuch, aufmerksam zu machen auf ein Thema. Und das macht dieses Buch auch, Awareness schaffen, aber gleichzeitig ist es so fein und literarisch und toll geschrieben und auch so düster. Also es hat so eine ganz feine, geheimnisvolle Düsternis, die mich total beeindruckt hat. Und deswegen Das Schwarz an den Händen meines Vaters von Lena Schette.
Wow. Das hört sich wirklich toll an. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und man muss dazu vielleicht auch noch sagen, NRW represent.
Represent, geil. Ja, genau.
Lena Schette, auch eine Fellow NRWlerin.
Genau.
Ja, NRW einfach ja. Mittelpunkt der Erde.
Der Literatur, der Erde, der Musik.
Erzählt uns, was ihr wollt.
Das ist echt so.
Berlin, Schmerlin. Ja, tatsächlich kann man vielleicht da ganz kurz sagen, hatte ich auch gerade erst ein Gespräch darüber. NRW muss man wirklich sagen, also ja, es gibt wirklich vieles, was man an diesem Bundesland natürlich kritisieren kann, darf und sollte, aber es gibt es gibt Kunst und Kultur und Literatur Förderungen, die es einfach in den allermeisten anderen Bundesländern nicht gibt. Also hier gerade würde ich sagen, wir jetzt in der Landeshauptstadt kriegen es natürlich noch mal ein bisschen anders mit, aber es geht schon auch oft darum, dass man die künstlerischen Sparten unterstützen will, nach wie vor, weil dieses Bundesland halt auch einfach eine sehr lebendige Szene der freien Künste hat. Und das ist nicht unbedingt in jedem anderen Bundesland so.
Das stimmt.
Richtig.
Ja.
Ist das in der Musik eigentlich genauso? Also ich kenne auch so ein paar Musikförderungen, aber empfindest du das als breit gefächert und wirklich hilfreich, die Musikförderung?
Also ich finde tatsächlich, es gibt immer eine, also ich kann das nicht mit anderen Bundesländern vergleichen. Ich muss nur sagen, dass ich das ziemlich cool finde, dass es in Düsseldorf auf jeden Fall für Newcomer so Starthilfen gibt. Die Bandprofessionalisierungsförderung, die ich auch bekommen habe, weil so ein Album aufnehmen ist halt einfach arschteuer, ne? Aber es gibt super viele Fördermöglichkeiten. Ich muss aber sagen, dass die, ich weiß nicht, wie das bei den Literaturförderungen ist, die Schwelle ist nochmal höher, diese Anträge zu stellen. Die sind halt, also es ist super schwierig, es ist super zeitaufwendig. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie aus einer Ausbildung kommst oder aus irgendeinem, ich sag jetzt mal, Gebiet, wo generell Anträge geschrieben werden, ist es für Musikerinnen ziemlich schwer, Geld zu bekommen. Ja.
Ja.
Das muss ich schon sagen. Deswegen, ich weiß leider nicht, wie das in anderen Bundesländern aufgestellt ist. Aber genau.
Ja, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet, über die Unterschiede der verschiedenen Genres.
Genau.
Ja, aber du hast noch ein zweites Buch mitgebracht, Caleb. Wenn du
ja,
da
genau.
Noch,
das ist ungefähr 100, fast 150 Jahre alt. Charlotte Perkins Gilman. Hochinteressante Frau, die Romanautorin war, aber vor allem auch Aktivistin, Frauenrechtlerin, eine US-Amerikanerin, die...
Das passt ja perfekt hier in den Podcast.
Genau.
Yes.
die ganz tolle Bücher geschrieben hat und eben vor allem die gelbe Tapete, das ist so ihr Hauptwerk eigentlich, obwohl es eigentlich ganz kurz ist. Es ist im Grunde, könnte man sagen, eine lange Kurzgeschichte oder eine kurze Novelle, irgendwie so. Und es geht um eine Frau, der ja Ruhe verordnet wird. Das ist ja so um die Jahrhundertwende herum ein Thema gewesen, dass man Frauen, die damals hat man Hysterie genannt, die irgendwie zu outspoken waren oder sich in einer Art und Weise in die Öffentlichkeit eingemischt haben, die den Menschen, den Männern nicht gefallen hat, eben diese Ruheverordnung bekommen hat. Und auch diese Frau in dem Buch kriegt quasi verordnet, in ihrem Zimmer zu liegen, von ihrem Mann, der Arzt ist. Und dann beginnt quasi auf einmal diese gelbe Tapete, die titelgebende gelbe Tapete, zu sich zu bewegen. Und sie sieht dann auf einmal so Wesen und eine andere Frau, die hinter der Tapete ist. Also es hat so ein bisschen Anklänge auch an Horrorliteratur, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und so. Und auf einmal ja gerät da was in Gang. Und diese psychische Erkrankung einerseits, aber vor allem auch Isolation und Isolierung von Frauen wird quasi lebendig und bildlich in dieser gelben Tapete. Und das ist, obwohl das Buch fast 150 Jahre alt ist, wirklich unglaublich eindrücklich und auch vielleicht ganz ähnlich wie bei Lena Schette, deswegen interessant, weil es nicht nur einen Punkt macht, sondern auch literarisch wirklich beeindruckend ist in der im Beschreiben dieser Welt hinter der gelben Tapete.
Mhm. Wow, ja, ich bin ja auch immer, hört sich toll an und vor allem, ich bin ja immer pro künstlerische Auseinandersetzung, weil mich das auch manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilt, aber ich finde es manchmal so ein bisschen einfach, wenn ein Thema halt nur rein dokumentarisch aufgezogen wird und ich sag mal nur so an den Kanten ein wenig geschliffen wird. Ich mag das schon gerne, wenn da, ja, so eine ganz spezielle individuelle Herangehensweise an ein Thema spürbar, hörbar, lesbar irgendwie ist. Ein eigener Ton, ein individueller Gedanke.
Ja, ja, vor allem, weil es ja auch das ist, was es dann auch richtig spannend macht. Ne? Also das, du möchtest ja irgendwie, wenn du was liest, auch ein bisschen, du möchtest ja dranbleiben, du möchtest ja, dass es dich irgendwie anspricht. Und wenn es dann halt rein dokumentarisch bleibt, finde ich, ist das dann immer eine Informationsverarbeitung. Aber das macht ja sonst mit dir vielleicht nicht so richtig viel.
Ja, der Blick in den Kopf fehlt vielleicht dann ein bisschen.
Voll.
So, ja. Vielen, vielen Dank für diese beiden Bücher, die du uns mitgebracht hast. Vielleicht hat ja jemand da draußen auch Lust, jetzt zuzuschlagen bei einem dieser vielen AutorInnen, die wir jetzt hier gedroppt haben eigentlich schon, weil ja, ich finde, das ist ja auch eigentlich das Schöne, wenn man sich so über Literatur unterhält, dass man von einer Person vielleicht zur anderen auch so ein bisschen kommt. Und ja, das sind doch eigentlich die besten Literatur-Podcasts. Yes. Wo auf eine Empfehlung immer noch eine und noch eine und noch eine folgt. Ja, ich meine, möchtet ihr noch etwas besprechen? Etwas, was euch in der letzten Woche passiert ist? Liegt euch noch etwas auf dem Herzen?
Wir haben gestern Bugonia gesehen.
Oh ja.
Ich stehe auf dem Schluss. Was ist Bugonia?
Es ist der neue Film von Gorgios Lanthimos, also der Poor Things gemacht hat und zuletzt Kinds of Kindness und so. The Lobster. Und?
Wie war's?
Und jetzt Bugonia. Und das ist ja, wir sind natürlich auch reingegangen, weil diese Geschichte verfolgt ja jetzt diesen Podcast seit Anfang an, seit dieser Staffel, weil ich doch mit Caleb gemeinsam im Kino war, mit Jesse Plemons und wir dann in der Vorschau ihn gesehen haben auf dem großen Bildschirm. Stimmt. Und wussten, ja, tatsächlich, er sitzt hinter uns. Und dann dachten wir, natürlich müssen wir uns Bugonia angucken. Wir hätten uns wahrscheinlich so oder so geschaut, weil Gorgios Lanthimos. Aber wir waren beide underwhelmed, möchte ich mal sagen. Spoiler Alert jetzt für alle, die den Film noch schauen wollen.
Oh, okay, okay.
Aber es gab
ja, echt
diesen
großer
Moment.
Spoiler, weil das macht nicht so viel Sinn, den noch zu schauen, wenn man das weiß, was jetzt kommt.
Ja, aber dann macht dann keinen Spoiler, oder?
Nee, okay, ich mach keinen Spoiler. Alles, was ich sage, ist, es war halt so, der Film endete, letzte Szene war vorbei und die Musik war halt noch relativ laut und dann fiel sie mit einem Mal ab und ich hab relativ laut gerade zu meinen Nebensitzern gesagt, mein Gott, war das ein beschissenes Ende. Und es schallte so durch den Kinosaal. Und ich weiß nicht, das sagt eigentlich schon genug darüber aus.
Oh, jetzt muss ich
vielleicht
schauen.
Kann man ja so viel sagen, ohne dass man spoilert. Es geht um den Film, um einen Typ, verkörpert von Jesse Plemons, der eine Frau, Emily Stone, ja, heißt sie Emily Stone?
Ja.
Ja. Entführt. Und Emily Stone ist eine Vorstandsvorsitzende, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Und Jesse Plemons denkt, weil er ein Verschwörungstheoretiker ist, dass diese Frau ein Alien ist und verantwortlich ist für ganz viele schreckliche Dinge auf der Welt. Und dann hält er die gefangen in deinem Keller. Es geht eigentlich viel so um diese Auseinandersetzung mit diesem Verschwörungstypen. Und dann wird es aber am Ende auf eine Art und Weise aufgelöst, die, ich sag mal, unbefriedigend ist oder ich sag mal, in einer Zeit, wo wir ja ein Problem haben mit Verschwörungstheorien, die Debatte nicht so richtig weiterbringt, will ich mal sagen.
Okay.
Also ich hatte danach das Gefühl, es geht quasi um ein wichtiges Thema, aber am Ende wird so ein bisschen der Ball gedroppt, wenn ich das mal
und
so
und man fragt sich so, ging es wirklich um ein wichtiges Thema? Vielleicht auch nicht. Vielleicht, yeah. Es war to say the least, confus.
Okay.
Yeah.
I see, I understand. Okay.
Ja, aber naja, das ist vielleicht, das kann man nochmal rückwirkend zum Normalsten der Woche vielleicht in diese Kategorie hier schieben.
Übrigens, ja, eine Sache, die ich gerade noch gelesen habe, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, Mira. Ich habe gerade auf der Wikipedia-Seite von Bugonia gelesen, das ist ein 1:1 Remake eines koreanischen Films aus den Nullerjahren ist.
Ach. Oh.
Und ich finde, das erklärt einiges, weil ich finde diese koreanische Erzählweise total spannend und toll und finde auch ganz viele koreanische Filme jetzt von diesen neueren Indie- und Autorenfilmen, die so gekommen sind, ganz toll. Aber ich finde, wenn man das jetzt so ein bisschen weiß, dann geht einem so diese Erzählstruktur, wird so ein bisschen klarer, warum die so ist.
Ah.
Also die ist so ein bisschen unkonventionell und man muss erst so ein bisschen so sich reindenken sozusagen.
Ja, und vor allem werden vielleicht also auch Fragen, die sich heutzutage stellen, wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, halt nicht aufgegriffen und nicht erzählt und nicht nachgefragt und da nicht reingegangen, bei dem man denkt, vielleicht wären wir aber an einem Punkt, bei dem das durchaus machen müsste halt an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich möchte jetzt nicht weiter, weil ansonsten, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben viel darüber geredet danach.
Mhm. Auch tolle Bilder mal wieder. Also Giorgos Lanthimos ist auch immer ein Kandidat für gute Kamera, guten Schnitt, gute Schauspieler sowieso. Also.
Ja, das ist nicht das Problem gewesen. Das Problem war, dass man dachte, der Drehbuchautor hat manchmal gesagt, so, Feierabend.
Jetzt höre ich auf.
Feierabend, wie das duftet.
Ja, wirklich. Diese Szene bringe ich aber mal ganz schnell zu Ende, weil dann muss ich aber auch ganz schnell nach Hause. Nee, ach, naja, aber okay. Nachdem wir zwei Empfehlungen ausgesprochen haben, hier unsere, naja, ich weiß nicht, wie man es jetzt sagen soll, Warnung.
Warnung, Wahrnehmung,
Warnung.
Alles. Ja, crazy, ich muss ihn mir jetzt aber trotzdem anschauen.
Ja, dann schau ihn dir noch an, dann können wir auch uns nochmal richtig hier austauschen.
Schau ihn dir mal an, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich den anzuschauen.
Okay, ja, crazy, Leute.
Ich würde sagen, wir bedanken uns dann an dieser Stelle bei dir, Caleb, dass du unseren Podcast gejoint hast als erster Gast.
Es war wirklich
danke. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich tatsächlich der erste Gast war. danke, dass ich da sein durfte. Danke fürs Gespräch und das Interesse.
Na, aber klar doch.
Immer.
Ist doch klar. Also, wir verabschieden uns hören uns dann wieder in der nächsten Woche, zumindest Aileen. Und vielleicht wird Lisa auch wieder dabei sein. Falls ihr sie vermisst hat, sie kommt wieder, wir versprechen es.
Wirklich.
Da ist kein großer Streit im Hintergrund.
Okay.
This woman has to work. Das ist das Problem.
Ja.
Ja,
das ist es.
Aber wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kauft Tickets für unsere Tour.
Yes, kauft sie. Und danke auch für die regen Kommentare in der letzten Folge. Das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen.
Das fand unbedingt.
Ich sehr toll.
Ich auch, wirklich.
Habt eine gute Zeit.
Wir bleiben im Austausch.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Das waren Coole und normale Sachen, eine Produktion der Bild- und Tonfabrik. Von und mit Lisa, Meral und Aileen.
Sounddesign Azar Sayed und Laura Thiem. Schnitt Laura Thiem. Produktion Desiree Klein. Coverfoto und Coverdesign Julian Lausen.
Folgt dem Podcast auch auf Instagram @kanz_podcast und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, wo ihr könnt.